Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Mittag, Thomas. Hallöchen. Ja, das ist jetzt kein eingespieltes Soundbit, das war jetzt eine Live-Aussage von dir, ja.
Kleiner Insider.
Ja, da sind wir wieder, Folge 719.
Ja, komm, ernsthaft bitte.
Wir sind immer ernst bei der Sache. Ernst ist der kleine Bruder von Peter.
Ja, genau, wie war es und heute ist er 7 Jahre alt.
Oder? Ja, aus Spaß wurde ernst und heute ist er 7 Jahre. Ah, das sind auch so alte Witze, meine Güte.
Ja, Penetration gesagt.
Auch so ein Insider.
Noch so ein Insider.
Wir sollten unsere Pre-Show live streamen für die.
Ja, oder zumindest mal aufnehmen.
Ja, manche Dinge sind wahrscheinlich nicht so toll, wenn wir das aufnehmen.
Nee.
Ja, alles, was sie jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden.
Das auch, ja.
Ja. Deswegen hauen wir das auch ins Internet raus. Und dass es dann irgendwann mal gegen uns verwendet werden kann, ja.
Naja.
So ist es. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe heute ein neues Statistiktool gefunden beim Kachelmann-Wetter. Schneedeckentage. Das ist interessant. Da kannst du deinen Ort eingeben und der schmeißt dir raus, wie viel Schneedeckentage es gab. Bedeutet gedeckte Schneedecke. Also jetzt nicht auf den Straßen, das wäre schlimm, sondern einfach auf der Natur sozusagen. Und wir in unserem Wohnort hatten 22 Schneedeckentage. Das ist eine Menge.
Ich wollte schon sagen, definiere Schneedecke, aber okay.
Ja, also jetzt nicht die Straße. Mhm. Obwohl die letzten Tage oder die letzte Woche, wo es hier so stark geschneit hat bei uns, da kam noch dazu, dass der Schneeräumdienst oder der Winterdienst auch gerade noch gestreikt hat.
Das auch noch.
Das auch
bei uns
noch.
War es ja die öffentlichen Verkehrsmittel.
Die haben bei uns auch gestreikt.
Gerade die Busse, ja.
Und die waren dann bei uns so provokativ, die sind dann trotzdem gefahren, haben aber nicht an der Bushaltestelle angehalten und haben Leerfahrten gemacht. Das hat natürlich zu großer Provokation oder zu großer Aufruhr in der Bevölkerung geführt.
Da habe ich aber auch irgendwo einen Artikel überflogen, da ging es nämlich gerade um diese Fahrten.
Ja.
Dass sie die irgendwie machen mussten, aber ich krieg's nicht mehr
zusammen. Das ging dann um die Oberleitungen, dass sie nicht einfrieren.
Ah, das war bei den Stromnetzen, genau. Ja, genau.
Aber Straßenbahn haben wir bei uns nicht.
Beziehungsweise die mit Abnehmer, ja, genau.
Bei uns haben sie halt nur mit den Bussen Leerfahrten veranstaltet und das hat natürlich bei der Bevölkerung für ein negatives Echo gesorgt.
Bewegungs- und Umfahrten, die mussten ja für den Fahrplan, der nach dem Streik gilt, ja die Fahrzeuge an der richtigen Stelle haben.
Ja. Aber den Linienverkehr so aufrechtzuerhalten ohne Insassen, das ist natürlich auch ökologisch nicht unbedingt und ökonomisch auch nicht sinnvoll in meinen Augen. Weil der verbraucht ja trotzdem den Diesel, ne? Ob da jetzt jemand drin sitzt oder nicht. Also.
Ja, weniger Heizung, ne?
Und ja.
Es gibt ja keine Personen, die dann zusätzlich noch. Ah, komm, egal.
Ja, aber also wenn ich an der Bushaltestelle stehen würde, als Passant oder als Passagier würde mich auch darüber aufregen. Ich kann das nachvollziehen.
Ja. Nee, also bei uns hatten sie ja gesagt, Busverkehr ja, aber priorisiert halt Schulbusverkehr. Auch halt dann mit normalen Linienbussen, was halt gefahren ist. Wobei da auch wieder die Problematik ist, wenn man mal guckt, die Wochen vorher, wo sie abgesagt haben und es war dann doch nicht so gravierend, was das Wetter betroffen hat.
Ja.
Und da haben sie gesagt, sie fahren, aber eingeschränkt. Und dann hattest du halt dieses Winterwetter, wo teilweise die Straßen wirklich in einem erbärmlichen Zustand waren.
Ja.
Und wir hatten ja auch hier bei uns, war ja auch morgens ein Bus zwar noch gefahren, Schulbus, der war auch gut besetzt, aber der ist bei den Straßenverhältnissen in den Straßengraben gerutscht.
Mhm.
Der war dann auch stundenlang gesperrt, bis halt entsprechend das Fahrzeug da war, um den da halt rauszuholen. Ja. Ist beim Bus ja auch nicht unbedingt so einfach. Ja,
ja, das ist richtig. Ja. Ja, aber gut, wir können es nicht ändern. Wir müssen damit arbeiten, mit dem Winter.
Mit dem Streik, wie gesagt, für den Weg zur Arbeit ist man ja selbstverantwortlich, also von daher.
Ja, das ist so. Aber was willst du machen? Da müssen wir durch. Und vor allen Dingen, man muss ja auch mit der Dummheit der anderen Autofahrer rechnen. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja mein Standardspruch, den ich habe. Und wenn dann gewisse Autofahrer den Bremsweg nicht vernünftig kalkulieren können und dann mal munter ins Auto reinrutschen, ist auch nicht so angenehm, ne? Naja, egal. Was soll's. Gut, dann lass uns doch mal in die heutige Sendung eintauchen. In der letzten Folge haben wir über die AirTags 2 berichtet und über das neue Feature-Set. Und da heißt es ja unter anderem auch, das wird ja auch direkt von Apple kommuniziert, dass der Lautsprecher schlechter zu manipulieren ist oder wesentlich schlechter zu manipulieren ist als bei der ersten Generation. Tja, das sieht Apple so, aber iFixit sieht das nicht so, weil die haben das Ding mal auseinandergenommen und haben festgestellt, dass der Lautsprecher mehr oder weniger genauso leicht zu entfernen ist. Man muss nur zwei Kabel entlöten, die auf der Platine sitzen. Und wenn man diese zwei Kabel entlötet hat, dann ist der Lautsprecher quasi, nicht nur quasi, dann ist er abgelötet von der Platine und kann logischerweise kein Signal mehr von sich geben. Und wenn jemand weiß, dass der Lötkolben vorne heiß ist, dann kann er dementsprechend auch das Zeug auslöten. Da muss man eigentlich nicht viele Kenntnisse zu haben, gerade wenn man sich dieses Video anschaut.
Ein bisschen Übung sollte schon sein, weil dann hast du mehr kaputt gemacht als du.
Ja, das stimmt, aber gerade dieses Teardown-Video, was da im Netz umhergeht von iFixit, das zeigt es ja noch einmal ganz genau, wie man das macht. Also man muss wirklich nur den Lötkolben an diese zwei dezidierten Stellen ansetzen und dann wahr ist das Ganze.
Ja, vor allem heutzutage moderne Lötkolben, da hast du ja nicht mehr hier diese Klopper wie zu meiner Jugend noch, ja. Da kannst du ja auch zu Hause wirklich sehr schön und akkubetrieben, wenn du
Bock hast. Ich habe einen USB-C-Lötkolben.
Oder das, ja. Ne?
Also für die kleinen Sachen zwischendurch sozusagen. Da kannst du sogar die Temperatur genau einstellen, kannst die Lötspitzen austauschen etc. Das ist alles
schöne Sachen,
ne? Alles kein Thema und auch sehr günstig geworden. Also du kannst da wirklich relativ professionelle Löttechnik zu vernünftigen Preisen erwerben. Ne? Das ist so. Natürlich gibt's da obenhin keine Grenzen, aber
ja, das ist
wie immer. Also es wäre vielleicht sinnvoller gewesen, eine Kombination aus Software und Hardware in die AirTags einzubauen. Das heißt, sobald man die Lautsprecher auslötet, dass dann eine Prüfsumme ermittelt, softwaretechnisch, Moment, da fehlt die Gegenstelle, da fehlt der Resonanzkörper und das wäre grundsätzlich möglich, dass man das macht. Das wäre, denke ich, eine bessere Wahl gewesen, dass man das halt kombiniert. Natürlich könnte man dann auch an die Stelle wieder einen Widerstand setzen, der simuliert.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber der Aufwand ist ja noch ein bisschen größer, als einfach nur auszulöten. Also es wäre eine zusätzliche Hürde, sage ich jetzt mal.
Also nur auslöten ist einfacher, als wieder da auch was einlöten.
Genau, als ein Dummy dahin zu setzen, der also simuliert, dass ein Lautsprecher drin ist. Also die Hürde wäre etwas höher für das Ganze. Ja, also da hätte man mehr Cleverness von Apple erwartet in der Hinsicht. Gerade wenn man sich dieses Video anschaut, dann denkt man auch, ja, wie lächerlich einfach ist das Ganze. Naja, gut.
Aber also, wo ein Wille ist.
Ja, aber dass diese Hürde jetzt so tief sitzt, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, vor allem nach den Problematiken mit der ersten Version. Ja, wo ja auch die Lautsprecher gerade wegen den Warnhinweisen halt ausgelötet wurden, um die halt auch zu missbrauchen im Prinzip, die Tracker.
Ja.
Hast du dasselbe oder ein ähnliches Problem halt mit der Nachfolgeversion?
Ja.
Das ist schon schade.
Das ist so, ja. Gut, und noch einen kleinen Geheimtipp. Derzeit gibt es die AirTags 1 im Abverkauf bei Amazon. Zuletzt habe ich reingeguckt, da hatten die das Vierer-Pack für 79 Euro verkauft. Und wer mit dem Feature-Set der ersten Generation klarkommt, ja, der kann da gerne mal zuschlagen.
Bei Amazon gibt es auch momentan sehr schöne MacBook Air-Angebote.
Das lässt ja auch darauf deuten, dass wir was Neues erwarten, ne? Wenn Dinge
meine
da.
Meine Frau.
Nein, aber neue Geräte.
Nee, aber meine Frau erwartet jetzt ein neues MacBook Air.
Hast du jetzt bestellt?
Sie.
Ach so, okay.
Das ist ja für sie. Also ich zahle es nicht. Beziehungsweise es ist ja eh eine Kasse, aber das ist ja geschäftlich.
Ja, klar. Du darfst es ja nur einrichten. Du bist ja nur der.
Ja, ich mache mir da schon. Ich habe da echt schon Albträume. Och. Weil von ihrem alten Elfer, ja, mit dieser OS-Version und dann die Datenübernahme zum und vor allem dann von USB A auf C und oh je, ich krieg da schon Bauchschmerzen.
Naja, ja gut, man weiß ja auch nicht, wie da die Ordnung aussieht. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Auf dem
Gerät. Also, du willst nicht sehen, wie dieser Desktop alleine schon aussieht.
Ja, okay. Der Desktop bildet sich ja letztendlich in einem Ordner ab. Man kann das Ganze ja erstmal kopieren, das ganze Ding. Ne?
Ich habe auch schon gefragt, welche Daten, also hast du überhaupt Daten drauf, die übernommen werden müssen? Ja. Und vor allem, ich habe dir ja mal, wir reden ja eh regelmäßig über Backups, also ich habe ja auch schon und hier mit Backup und so. Wie alt ist denn, oder wann hast du denn das letzte Mal ein Backup gemacht? Also das sind alles so Antworten, die willst du eigentlich nicht hören, ja.
Ja, man merkt es dann, dass da wichtige Daten drauf sind, wenn sie dann irgendwann mal weg sind.
Ja, ja, und zuletzt hat sie ja auch, also wir haben ja hier so ein paar Profi-Fotografen bei uns im Bekanntenkreis und eine Freundin von mir ja auch. Und die hat zuletzt halt auch wieder Bilder bearbeitet gehabt und ihr zur Verfügung gestellt, hier ist ein Link, hier kannst du aus der, keine Ahnung, welcher Webdienst, kannst du hier runterladen. Und dann legt sie mir ihre Festplatte an den Arbeitsplatz. Alle ihre externe, kleine, die alte Samsung, ja. Mhm. Legt sie mir hin, damit ich ihr die Bilder da drauf mache. Nur das ist ja eine iPhoto-Bibliothek, die da drauf ist. Und ich so, ja, okay, ja. Mhm. Ich kümmere mich drum.
Ja, aber das ist man ja oft so in einer Gemeinschaft, wie auch immer, dass einer da der Administrator ist. Das ist ja meistens so.
Hm? Naja.
Das ist so. Einer muss es sein.
Ja, aber wie gesagt, wenn jemand da am Gucken will, also die Rabatte sind teilweise da schon, und am M4 kann man ja aktuell nichts verkehrt machen.
Also selbst ein M3 ist wenn noch vollkommen
da,
okay.
Ja, ja, wenn man da farblich ein bisschen aufgeschlossen ist, ja, aktuell wirklich sehr gute Schnäppchen. Ja.
Ja.
Das heißt Schnäppchen, aber wenn man sich bewusst ist, was man da oder welche Konfigurationen, wie gesagt, wenn die passen für einen, dann kann man da wirklich ein paar nette Euro sparen.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Aber wir sagen es ja immer, also nicht nur auf Apple gucken nach Verfügbarkeiten, ja, sondern generell mal so in den Markt reingucken, ja, weil du findest eigentlich immer irgendwo ein gutes Angebot.
Solange man aktuell keinen Arbeitsspeicher kaufen will, findet man auf jeden Fall gute Angebote.
Okay, das Problem hast du ja gerade bei Apple.
Nicht. Ich meine das jetzt auch nur mal so generell, weil du sagtest generell in den Markt hineinschauen.
Ja, ich meine, wenn es jetzt hier um Apple Hardware geht.
Ach so, okay.
Speziell dann halt, wie gesagt, gerade die MacBooks, MacBook Airs etc.
Ja. So ist es. Bei einem bekannten Großhändler, IT-Großhändler von mir, da sind sie eingebrochen und haben den großen Tresor aufgemacht. Die wollten kein Bargeld haben, die wollten die Arbeitsspeichermodule haben, die im Tresor gelagert sind. Und die haben wirklich einen sehr großen Tresor, wo wirklich der Arbeitsspeicher untergebracht ist, was ja auch sinnvoll ist. Das war schon vor dieser Speicherkrise so.
Ist das so ein begehbarer?
Nee, aber du weißt ja, Arbeitsspeicher sind ja nicht groß. Du kriegst ja viel Arbeitsspeicher.
Es ist nur die Frage, wie viel?
Untergebracht. Schaden 1,4 Millionen.
Oh.
Ja.
Und also selbst bei den aktuellen Marktpreisen sind das ein paar Riegel.
Ja, und die haben sich wirklich nur auf den Arbeitsspeicher konzentriert. Also sie haben nichts weiter mitgenommen. Hm. Und natürlich CPUs, die lagen gleich daneben. Die nimmt man natürlich mit.
Ja.
Und das war auch alles keine geboxte Ware, CPU-Ware, die ist dann halt noch kleiner, das war alles nur auf dem Tray. Und auch so eine große Tray-Palette passen natürlich einige CPUs drauf, ne? Und es war natürlich auch schön leicht abzutransportieren, ne? Das ist kein großes Gewicht. Und das haben die ganz organisiert gemacht.
Vor allem, du brauchst ja auch keinen LKW, ja.
Nö, das kriegst du im normalen Kombi, kriegst du das alles runter, ne? Tja, so ist das. Ich glaube, wenn die Arbeitsspeicherpreise jetzt nicht so extrem hoch gewesen oder so hoch sind ja noch hoch, dann wäre das wahrscheinlich so nicht passiert. Vermute ich mal. Weil diese Preise wecken natürlich Begehrlichkeiten.
Ja, und die Verfügbarkeiten. Also da hast du, wie gesagt, die Menge direkt für dich gelagert. einfach zum Zugreifen quasi, ja. Und,
ja.
Ja, guck mal, teilweise, je nachdem, welcher Hersteller, welche Riegelgröße oder Ausführung du da kaufen willst, hast du ja, da kriegst du ja schon gar nichts.
Ja,
und. Es ist ja nicht nur so, dass sie Mondpreise haben wollen, sondern die Lieferzeiten sind ja teilweise auch.
Ja. Und das ging auch relativ schmerzlos. Das Ding haben sie aufgesprengt, den Tresor. Und ja, innerhalb von 20 Minuten war alles weg. Laut Überwachungskamera hat das 20 Minuten gedauert. Alles mit Sprengen, mit Sprengung.
Ja, aber selbst 20 Minuten, die können ja verdammt lange werden, ne?
Naja, aber bei 1,4 Millionen Schaden ist ja trotzdem so ein bisschen Arbeitsspeicher, der da transportiert werden muss, ne? Das ist so. Naja. Und bei uns im Nachbardorf haben sie einen Kontoauszugsautomaten gesprengt. Und was sagte da, was sagte da nur der Bankmitarbeiter zu mir? Ja, Fachkräftemangel macht auch vor der Kriminalität keinen Halt.
Einen falschen Automaten gesprengt.
Ja, ist auch, auch ein bisschen doof, ne?
Ja, das ist echt doof.
Ja, wie gesagt, Fachkräftemangel ist überall.
Ja, vielleicht war es auch nur eine Probesprengung. Mal gucken.
Ja, mal gucken. Gut. So, und es gibt neue Gerüchte, die ich für sehr interessant halte, weil das deutet eigentlich darauf hin, dass wir vielleicht im April, was ich eigentlich für relativ spät halte, wenn man sich die Gerüchtelage sonst so anschaut, neue MacBooks sehen werden. Und im April sollen angeblich, am 28. April ist der Stichtag, das berichten inoffizielle Gerüchte sozusagen, dass alle MacBooks dann kein Netzteil mehr enthalten im Lieferumfang. Angefangen hat es ja letztes Jahr mit dem MacBook M5 in der Basisausstattung, also gibt es ja nur den M5 in der Basiskonfiguration, dass da keine Netzteile mehr drin stecken, und das soll dann ab dem 28. April diesen Jahres dann auch in allen anderen Geräten soweit sein. Und ich vermute mal, dass spätestens dann die neuen Geräte auf dem Markt sind, weil es macht ja keinen Sinn, nach meiner Meinung im laufenden Verkauf von älteren Geräten da jetzt auf einmal die Verpackung zu ändern und den Verpackungsinhalt hinaus zu schmeißen. Ist meine Prognose. Schauen wir mal.
Da, ja. Die wurden allerdings auch günstiger, ne?
Die M5s, ja, die etwas, ja, günstiger. Etwas günstiger. Genau. Ja. Ja, meine Güte.
Also würde ich mir heute ein neues MacBook kaufen, hätte ich auch gerne ein aktuelles Netzteil dafür.
Ja.
Weil ich habe zwar einige Netzteile, auch gerade USB-C, aber da ist jetzt keines dabei, was jetzt so exorbitant nice und
power. Ja.
Wobei, ich würde mir vielleicht sogar ein besser ausgestattetes Third-Party kaufen.
Also ich würde mir jetzt nicht unbedingt ein Apple-Netzteil kaufen, wenn ich was bräuchte.
Wo man gerade so drüber nachdenkt.
Gibt es ja so viele von Satechi zum Beispiel, da habe ich welche im Einsatz, die sehr gut funktionieren und die mich jahrelang begleiten. Die, günstiger sind.
Wo du auch
sind.
Mal mehr Geräte dran kriegst als dann.
Und die auch wesentlich eleganter sind, kleiner sind, kompakter sind. Ja, also Original-Apple-Netzteile. Nö.
Also ich würde mir vielleicht im Store was mitnehmen, aber dann wahrscheinlich kein Apple-Hardware. Ja.
Ja, und ich habe hier so viel Pressemuster liegen. Also ich bin da Gott sei Dank.
Ja, das kommt noch dazu. Genau, ich würde ja dir kurz eine Nachricht schicken und würde sagen, hier Tobi, schick mir mal.
Ja, genau. Würde ich dann auch machen. Sofern ich das Produkt nicht gerade selbst benutze. So ehrlich bin ich dann ja.
Genau.
Aber die Chance groß, dass was auf einem großen Pressehaufen liegt sozusagen. Ja, ja.
Genau, auf dem Krabbeltisch. Ne?
Naja, na, alles Premium-Ware. So ist das. Gut, und es gibt neue Gerüchte zum Apple Studio Display der zweiten Generation. Mein Dauerbrenner-Thema.
Ja, ja, die sollten endlich mal da zu Dailies kommen uns mal.
Erste Jahreshälfte kann natürlich viel sein.
Vor allem die erste Jahreshälfte. Ne?
Ja, die kann natürlich lang sein, da soll das vorgestellt werden.
Vor allem ohne Jahresangabe ist es halt immer so ein Problem. Ne?
Ja, 2026. Und es sieht so aus, dass die aktuellen Studio-Displays derzeit stärker ausverkauft sind und stark vergriffen sind. Egal, ob es beim Third-Party-Händler ist oder egal, ob es bei Apple-Resellern ist. Die Dinger sind im Moment relativ schwer zu bekommen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Indiz dafür, dass irgendwas kurz vor der Tür steht. Also ein Nachfolgeprodukt. Das zweite Gerücht, das hat mich jetzt nicht so positiv gestimmt. Das wurde mal wieder aufgeworfen, weil das gab es schon mal in dieser langen Gerüchtehistorie zu dem Display. Es soll nur 90 Hertz haben. Ich wollte gerade sagen 190 Hertz. Nein, nur 90 Hertz haben. Das wäre dann die goldene Mitte. 60 Hertz hat es jetzt. Das Pro-Display XDR hat auch nur 90 Hertz. Genau, das hat auch nur 90 Hertz. Ja, und eigentlich so ein normales Standard-Display heutzutage hat ja eigentlich auch schon so 120 Hertz. Also Ja, ich weiß nicht, ob das so toll ist. Begründet wurde es dann, dass das Ding ja dann auch logischerweise Thunderbolt 5 Konnektivität hat und einige USB- und Thunderbolt-Anschlüsse und viele benutzen das dann halt auch als Dock. Ja, das kann ich nachvollziehen, würde ich genauso tun. Und dass dann diese Bandbreite mit 120 Hertz nicht mehr so gesichert sein würde, als wenn man mit 90 Hertz arbeitet. Ja, aber andere Hersteller schaffen das auch. LG hat ja dieses große 32 Zoll 6K vom Moment, das hat auch nur 60 Hertz. Ich muss mich korrigieren, das ist zwar ein 6K-Display, hat aber auch nur 60 Hertz, also stimmt. Soweit man da mit hohen Thunderbolt-Geschwindigkeiten einsteigt, kenne ich derzeit kein Gerät, was über 100 Hertz ist. Stimmt. Hätte ich jetzt einen falschen Fehler gemacht. Ja, es gibt zwar Geräte mit 144 Hertz etc., die Docking Stations verbaut haben. Das sind dann aber keine Thunderbolt Docking Stations, das sind dann USB-C Docking Stations, das ist schon richtig. Und wenn Apple dann den Thunderbolt 5 Weg geht, wovon ja auszugehen ist, würde ja Sinn ergeben, könnte das schon mit dieser 90 Hertz Limitierung ein Grund sein. Aufgrund der Bandbreitenbegrenzung. Ne? Auf dem Papier gibt Thunderbolt 5 halt 144 Hertz her, maximal, aber dann halt ohne Docking Station berechnet. Und wenn man das jetzt halt noch abzieht, könnte das ein valider Grund sein. Stimmt. Man müsste es mal genau ausrechnen. Ja, okay. Ich korrigiere mich. Ja. Und die Frage ist halt auch, wann kommt es und was kostet es?
Yep.
Und bleiben Sie bei 27 Zoll. Davon ist aber leider auszugehen.
Ne? Ja, 27 ist natürlich...
Ja.
Eine schöne Größe, also keine schlechte Größe, aber ein bisschen größer könnte es heutzutage schon sein.
32 Zoll, ja. Wenn man bedenkt, dass Apple das ja auch lange im Sortiment lassen wird, höchstwahrscheinlich. Ne?
Es ist halt die Frage, ich weiß jetzt nicht, was so bei den Multi-Monitor-Usern so die beliebte Größe aktuell ist. Ich weiß nicht, stellt sich jemand 32 Zöller dahin zum Arbeiten? Oder sind es dann doch höchstens vielleicht so 30 oder alle 30,5 Zoll?
Also wenn ich jetzt von dem Office-Einsatz ausgehe, was ich so im Office-Bereich beobachte, sind es meistens zwei 27er, die da rumstehen.
Genau.
Ne? Und manchmal auch drei, aber das sieht man sehr, sehr selten. Zwei sieht man sehr oft und ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, 27 zu 30... Das ist jetzt auch kein so ein riesengroßer Unterschied, finde ich.
Nee, ich sage ja, wenn du zwei Monitore nutzt. Wie gesagt, als Single-Monitor 32 bin ich direkt bei dir. Mhm. Gar kein Thema.
Obwohl bei den geringen Display-Rändern, die man heute realisieren kann, bei modernen Displays, ja, denke ich, dass man auch ein schönes Dual-Setup schaffen könnte mit zwei 30ern oder zwei 32ern. Ja, finde ich.
Ja, ich weiß nicht, ob 32er schon wieder ein bisschen zu groß ist.
Ja.
Wie ja 30 vielleicht noch. 27, 28 geht eigentlich immer. Das ist ja auch bei uns im Büro Standard. Ja, dass du zwei Monitore hast, plus den Laptop eventuell, je nachdem, wer halt da mit dem dritten Monitor noch arbeiten will, ja, da hast du halt den Laptop noch auf. Aber wenn ich überlege, ich hätte da 32er stehen, das wäre mir wahrscheinlich schon wieder zu viel.
Aber die Frage ist natürlich, wie viel Kunden sind bereit, sich zwei Studio-Displays 27 Zoll dorthin zu stellen, das ist natürlich auch ein Investment, was man hat. Ne? Ob das wirklich auch das, wie viel Kunden machen das wirklich?
Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Gerade bei Monitoren, es gibt so viele Mütter mit sehr schönen Töchtern da draußen. Ja. Das muss nicht unbedingt ein Apple-Display sein. Ich kann es sehr gut verstehen, gerade zu den iMac-Zeiten, wenn du sagst, hier, du hast einen Counterbetrieb, ja, beziehungsweise du hast da Kundschaft oder du willst was fürs Auge. Okay, klar.
Ja.
Stell dir ein iMac hin, stell dir ein Apple-Display hin. Das passt einfach, ja. Aber ansonsten, gerade im normalen Office-Betrieb, mein Gott, da würde ich wahrscheinlich ein paar andere Monitore hin, als jetzt die Apple-Displays.
Und ich verstehe auch gar nicht, warum die ganzen Massenhersteller, ganzen Volumenhersteller es versäumt haben, repräsentative Monitore zu produzieren. Also machen wir uns nichts vor.
Es gibt Ausnahmen.
Es gibt ganz wenige, aber.
Es gibt Ausnahmen, aber gerade wenn du sagst Metall oder Aluminium,
ja,
da ist ja im Prinzip so gut wie nichts da draußen. Ja.
Also
du hast einige Kunststoffgehäuse, die halt auf Alu-Optik machen.
Aber es sind keine Alu-Geräte halt, ne?
Nein, es sind keine. Ja. Wie gesagt, wobei wenn die Optik stimmt, ist es ja auch schon mal ein richtiger Schritt.
Ja.
Aber auch, wie gesagt, die kannst du halt an einer Hand abzählen, ja.
Ich meine, machen wir uns nichts vor, diese ISO-Geräte, die sind technisch hervorragend, das sind hervorragende Displays. Aber von der Darreichungsform her und von dem Design her sind sie relativ langweilig. Das ist halt nun mal so. Das sind Arbeitstiere. Ja, aber
sind halt auch, ich wollte gerade sagen, das sind Arbeitsgeräte.
Ja, und
das siehst du denen auch an.
Ja, die sind ergonomisch, höhenverstellbar, Pivotfunktion und Neigung, ja, alles ganz toll.
Technische Ausstattung, ja,
ja,
für, also toll. Für den Job, den sie machen sollen, sind die.
Ja, aber optisch reizvoll sind die jetzt nicht. Ja.
Das liegt halt auch wieder im Auge, ja, des Betrachters. Schönheit ist ja immer, wie heißt es, subjektiv.
Ja.
Aber klar, wie gesagt, wenn du da, ja, und es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, mir kommt nichts, also wenn ich Apple, dann kommt mir auch nichts anderes ins Haus. Und ja, okay, was willst du dann machen, ja?
Die gibt es auch, ja. Aber unter den Nutzern ist, glaube ich, der Dual-Monitor-Betrieb dann auch relativ exotisch. Also
ja.
In meinem Kundenkreis kenne ich jetzt keinen, einen Kunden, der hat drei Pro Display XDRs am Start, aber das ist auch jemand, der Videoschnitt macht. Und ja, der hat dementsprechend auch Einnahmen.
Brauchst du an allen Arbeitsplatz aber dann drei von diesen Displays?
Also er meint, er braucht es. Ja, ich bin jetzt nicht so tief im Videoproduktionsworkflow drin. Ein Monitor hat er als Kontrollbildschirm, wo dann dementsprechend das Ergebnis drin steckt oder die Vorschau, das Preview drin steckt. Auf dem einen hat er eine große Palette. Aber ob das dann auch alle die gleiche Qualität haben müssen, das ist dann nochmal eine ganz andere Frage, sage ich jetzt mal.
Wie gesagt, dass du da gerade, wenn es dann ums Proofing geht, entsprechend den Monitor da stehen hast,
ja,
okay, aber du brauchst doch nicht drei davon. Wieso, hast du drei Arbeitsplätze, drei Monitore?
Okay, ja, klar. Nein, aber es ist ein Arbeitsplatz.
Aber an einem Arbeitsplatz?
Ein Arbeitsplatz.
Klar, sieht natürlich schon.
Sieht toll aus, ne?
Ja, vor allem, wenn du die Power hast, die auch entsprechend zu betreiben, gar kein Thema. Aber.
Mac Studio mit M3 Ultra
hingegen. Das ist, ja, aber das ist halt wieder dann die Frage, wenn Geld keine Rolex spielt, ja, also.
Ich glaube, er hat es auch aus optischen Gründen gemacht. Die sind drei, Wesehalterung und.
Das ist schon nice, aber das ist auch schon ziemlich Overkill. Ja.
Ja, aber der sitzt ja den ganzen davor und macht da 4K-Schnitt und
dran. Ja, wie immer, ja, wenn man da Spaß dran hat. Ja.
Man muss sich ja in seiner Arbeitsumgebung wohlfühlen. Ja. Und wenn so ein Display dazu beitragen kann und wenn das Geld dazu da ist, ist alles gut.
Naja.
Alles
wenn toll. Du das in drei Projekten schon wieder verdient hast, ist auch gut. Ne? Dann geht es auch.
Wahrscheinlich hat er das, ja.
Ja, also passt so.
Er schneidet Werbefilme, also Werbespots. Oh, ist gut. Schöner Job. Toll.
Gibt wahrscheinlich Schlimmeres, ja.
Ja, so ist
es. Oder Schlechteres. Hm. Ja. Vor allem schlechter bezahlt ist wahrscheinlich, aber.
Genau.
Oh.
Gut, dann gibt es mal wieder Beta-Hinweise. In der finalen Beta von macOS 26.3 gibt es Hinweise auf neue SoCs. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Und dass wir dann Hinweise in Form für den Mac M5 Pro und Max sehen, ist auch nichts Neues. Das ist ja die übliche Vorgehensweise, hätte ich bald gesagt, oder die übliche Geschichte. Aber es ist eine Kennung aufgetaucht, die interessant ist, nämlich die H17D-Kennung. Und das D steht üblicherweise für die Ultra-Version. Das bedeutet, vielleicht sehen wir einen M5 Ultra-Chip.
Ja, da wird einem wieder Hoffnung gemacht, ne?
Naja, aber in der Vergangenheit war D immer für die Ultra-Version. Und wir hatten ja noch nicht viele
D
Ultra.
D wie Double.
Doppel-D. Nein.
Das habe ich jetzt nicht gemeint, aber okay.
Ich schon. Okay. Nein, aber wie gesagt, der M2 Ultra, der wurde auch dementsprechend mit dem D tituliert und auch der M3 Ultra wurde mit D tituliert. Also könnte man davon ableiten, dass vielleicht auch ein M5 Ultra kommen wird. Das wäre nicht schlecht. Ja. Und theoretisch, Den M4 haben sie ausgelassen. Den gibt es nicht als Ultra-Version. Es gibt einen M3 Ultra. Und wenn sie dann jedes Mal wieder einen aussetzen, wäre jetzt der M5 dran. Wenn diese Theorie stimmt. Eine Generation auslassen, eine Generation, gibt es dann wieder einen Ultra.
Gut. Wecken hier Hoffnungen, die sie hoffentlich dann auch erfüllen.
Du, ich bin kein Ultra-Kunde. Mir persönlich könnte es egal sein. So, Lieblingsthema, iPhone Fold. Der Leica Instant Digital, der einen sehr, sehr guten Track-Record hat, muss man sagen. Deswegen habe ich auch das Thema mit aufgenommen, weil er relativ gute Quellen hatte. Auch in der Vergangenheit hat er sich schon mit guten Leaks hervorgetan. Der hat nämlich so ein paar Details rausgehauen, dass der Akku 5000 mAh groß sein soll. Okay, das Gerücht hatten wir jetzt schon zum vierten Mal und aus verschiedenen Leaker-Quellen. Also das könnte schon stimmen. Touch-ID, kein Face-ID. Okay, das hatten wir auch öfters gehört. Und alle Knöpfe sollen auf die rechte Seite wandern und die linke Seite soll keine Knöpfe beinhalten. Das ist auch mehr oder weniger ganz valide, würde ich sagen, weil das ist ganz simpel zu erklären, weil in der rechten Seite befindet sich dann das Logic Board und die ganze Elektronik und man muss dann halt von der rechten Seite zur linken Seite keine Verbindungen herstellen, sondern man ist sehr nah an der Platine und kann halt einfacher produzieren, kostengünstiger produzieren, ohne großen Verkabelungs- oder Verbindungsaufwand im Inneren des Gerätes. Und das heißt, es müssten ja dann auch die Verbindungen durch das Scharnier geführt werden, weil das Scharnier geht ja quasi durch das ganze Gerät durch, in der Mitte im besten Fall. Und je weniger Kabel, je weniger Verbindungen knicken, ne, desto besser ist es, nach meiner Meinung. Also von daher ist die Idee ganz gut, das alles auf die rechte Seite zu setzen, da wo logischerweise dann auch das Logic Board verbaut ist. Zum Kameraplateau hat er sich geäußert, dass es so ähnlich aussehen soll wie vom iPhone Air. Es ist in schwarz gehalten und die Frontkamera soll durch ein kleines Punchhole schauen und dadurch soll die Dynamic Island sich stärker reduzieren, also von der Größe reduzieren und soll nochmal Maßstäbe setzen, was die Größe beanlangt. Na gut, da bin ich gespannt. Das sieht schon so alles so recht final aus, was man da so gesehen hat. Ich bin gespannt, ob das danach wirklich so kommen wird. Und es soll angeblich nur in zwei Farben kommen, schwarz und weiß, am Start oder am Release-Tag sozusagen. Na gut. Lässt natürlich Luft nach oben, dass sie dann irgendwann nochmal eine dritte Farbe nachschieben. Tja.
Ja, wobei ist schon langweilig, oder?
Wenn es das Gerät letztendlich günstiger machen würde, wäre es mir egal, aber das glaube ich jetzt nicht.
Das wird nichts Günstiges werden. Ja, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich befürchte, dass das gerade in der aktuellen Situation doch sehr teuer werden dürfte.
Ja, ich glaube...
Auch wenn Apple ja sagt, wir sind da langfristig und haben da gute Verträge und Liefervereinbarungen getroffen, wage ich das für so ein neues Produkt, was den Preis betrifft, dann doch schon ein bisschen zu bezweifeln, dass sie da nicht doch vielleicht den einen oder anderen Dollar dann...
Ja, das glaube ich auch. Das wird keine günstige Geschichte werden. So, auch wenn man sich das nächste anschaut, weil das lässt auch darauf hindeuten, dass das Gerät nicht gerade günstig werden wird, weil Apple experimentiert gerade mit einer anderen Schutzfolie. Also die Displays haben ja logischerweise eine Oberfläche und das ist bei 99,9% aller faltbaren Geräte PET. Und PET hat den Nachteil, dass es zwar relativ solide ist, aber jetzt nicht so stabil wie CPI. CPI ist wesentlich oberflächenresistenter oder oberflächengehärteter, kostet natürlich auch das Doppelte. Da bin ich gespannt, ob sie das wirklich durchsetzen, ne? Dieses CPI-Material. Kennst du das? Du kommst ja aus der Kunststoffindustrie.
Also CPI sagt mir jetzt nichts.
Gar nicht, okay.
Nee, das ist die Frage, ist das halt eine Abkürzung oder ein Begriff vom Hersteller oder ist das wirklich eine Industrie, in Anführungszeichen Standardbezeichnung? Deswegen also CPI, vielleicht bin ich da auch schon zu lange raus aus dem Geschäft, aber CPI sagt mir nichts.
CPI soll eigentlich so ein Gattungsbegriff sein wie PET. PET ist ja auch ein Gattungsbegriff, ja, würde ich sagen. Ne?
Das sagt mir ja was, aber CBE? Hm.
Okay.
Ja.
Es soll halt, wie gesagt, wesentlich resistenter sein.
Ja.
Bin ich gespannt, ob sie das wirklich dann verbauen. Die Tests sind noch nicht durchgelaufen, was ich gelesen habe. Und es ist natürlich auch ein Rechenexempel. Wenn du wirklich das Doppelte bezahlen musst, pro Einheit, ist die Frage natürlich, was kostet ein PET?
Ich wollte gerade sagen, von wo kommst du und was bedeutet doppelt? Also wenn du von einem Cent kommst und her zahlst du 2 Cent, ist, glaube ich, zu verkraften.
Gut, aber wenn du jetzt $2 und dann musst du mit $4 rechnen. $4?
Ja klar, das ist, woher kommst du?
Ja.
Und vor allem da musst du mal gucken, selbst 1 Cent bei 1 Million Geräte, ja, bei 20 Millionen Geräten, bei 200 Millionen Geräten, da summiert sich natürlich auch sehr schnell.
Mhm.
Aber ich denke, wenn es technisch sein muss oder Apple davon überzeugt ist, dass es ihnen definitiv einen Vorteil bringt bei dem Gerät, dann wird es kommen. Alleine schon, wenn es wirklich so ein auch bekannt besseres Material ist, alleine vom Marketing her, hast du da ja auch schon wieder einen Pluspunkt, den du irgendwo auf eine Folie kleben kannst. Ja.
Ja.
Auf der Verpackung oder dem Gerät wird es ja nicht kleben. Aber das kannst du auf jeden Fall auch nochmal eventuell entsprechend bewerben.
Ja.
Und wie gesagt, wenn es, wie gesagt, technisch vielleicht sogar notwendig ist, weil es halt zu der Haltbarkeit oder für deinen Anwendungszweck einfach die Lösung ist, kommen sie sowieso nicht drum herum. Ja.
Ja, das wäre natürlich auch ein Punkt, wo sie sich dann nochmals vom Marktbegleitern abheben könnten. Und gerade das Display ist ja der Dreh- und Angelpunkt bei diesen faltbaren Geräten. Und ich glaube, wenn sich das wirklich in den Tests als wesentlich stabiler herausstellt, dann wird Apple das auch tun, ganz sicher. Gerade wo sie ja auch auf diese ganze Display-Technik so ein großes Augenmerk gelegt haben, da werden sie dann wahrscheinlich nicht an der Schutzfolie sparen.
Hm.
Hoffen wir es mal.
Ja.
Dann machen sie irgendwas anderes günstiger.
Ja, sparsam RAM.
Ja, ja. Apple hat ja schon immer am RAM gespart.
Ja.
So, der nächste Punkt, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Und der hat mich dazu, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, das ist auch so eine Nachricht, die gerade wie's Lauffeuer durch meine Apple-Bubble geschossen ist. Apple Unsold. Da gibt es jetzt einen Webshop und man muss dazu sagen, diese Apple Unsold-Geschichte, die gibt es schon etwas länger. Es gibt nämlich schon ein paar Jahre oder ja, ich glaube 2 Jahre lang mittlerweile einen eBay-Shop, wo Präsentationsprodukte, die es so eigentlich nicht zu kaufen gibt, veräußert werden. Also Präsentationsprodukte, wo Apple-Produkte in den Apple-Stores präsentiert werden. Also diese MagSafe-Halterungen, diese Präsentationstablets, wo dann die Apple Watch Armbänder drin stecken, etc. Also das alles, was man so zur Präsentation in den Shops oder in den Apple Stores sieht, was man so nicht kaufen kann, wird dort angeboten. Allerdings muss man mittlerweile auch dazu sagen, dass das meiste derzeit auf der Seite ausverkauft ist und dass es kaum noch zu bekommen ist. Es gibt neue Produkte und auch gebrauchte Produkte, ist dann dementsprechend deklariert. Und der Shop gibt an, alle Artikel sind echte Apple-Produkte, die vor der Auflistung sorgfältig geprüft und bewertet worden sind. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Apple das so toll findet, dass diese Produkte einfach mal verkauft werden. Und ich würde gerne mal wissen, was die Quelle ist oder wo die Quelle ist. Ist das der Lieferant, der diese Produkte fertigt, der dementsprechend diesen Shop beliefert hat? Oder ist es irgendwo bei Apple selbst rausgetropft, weil es ja auch teilweise gebrauchte Produkte sind? Weiß ich nicht.
Also, sie legen ja großen Wert, das zu bewerben mit Original Apple und wird von uns geprüft.
Naja.
Also sind es wahrscheinlich keine China-Knockoffs.
Nee.
Dann müssen sie, gerade wenn es sich um Neuware handelt, ja irgendwo vom Hersteller entweder direkt zu ihnen kommen, wobei das eigentlich nicht sein kann. Apple hat da ja entsprechend ja auch die Verträge am Laufen.
Mhm.
Die müssen irgendwo vom LKW gefallen sein. Auch wieder eine schwierige Geschichte.
Ja.
Oder aber aus einem Apple Store dahin gekommen sein. Die Frage ist halt, gebraucht kann ich mir vorstellen, die werden aussortiert, weil, keine Ahnung, eine Cola drüber geschüttet hat, ein Kratzer drin ist oder so, ja, dass da irgendein Store, ja, die vielleicht an Privatsammler oder so verkauft und die finden ihren Weg dahin, wobei so ja, viel wäre das ja im Prinzip auch nicht.
Deswegen mache ich ja jetzt nicht gleich einen Webshop auf. Ne?
Und ja, ja, ne? Also du müsst da ja schon Mengen haben. An Mengen rankommen, vor allem, ja, wenn es Neuware ist.
Teilweise,
ja. Wie gesagt, gebraucht oder so, okay. Wenn du da alle Apple Stores abklapperst, ja, okay, da kann ein bisschen was zusammenkommen. Aber Neuware,
was
das finde ich halt schwierig.
Was mich auch gewundert hat und wo ich dann so ein paar kleine innerliche Begehrlichkeiten hatte, das sind die Diagnosestecker.
Bei dem Tray für die Apple Bands.
Nee, um Gottes Willen. Es ist, es gibt ja einige Diagnoseprodukte, ja, spezielle Kabel und sowas. Und die sind preislich auch noch relativ human unterwegs. Und da habe ich mir schon überlegt, mal eine Testbestellung zu machen, speziell bei diesem Diagnosekabel zum Auslesen von dem T2-Chip etc. pp. Das ist auch ein Produkt, was man, denke ich, mal im Alltag, also in meinem Service-Alltag gebrauchen könnte. Das ist so ein Produkt, das hat bei mir Begehrlichkeiten geweckt. Aber nur um jetzt mal zu testen, ob der Shop legit ist und ob das alles funktioniert und nachher, den versenke ich halt mal so $80 ins Nirvana, weiß ich nicht. Sie bewerben ja, okay, es ja, dass 170 Länder beliefert werden, ja.
Ja, ja, aber wenn du mal guckt, was da teilweise für andere Produkte ausgerufen werden, ist 80 ja noch relativ günstig.
Ja, aber 80 jetzt mal eventuell in die Luft zu schießen, ohne dass was ankommt, weiß ich nicht. Kommt ja noch Porto drauf, etc. Ja.
Ja, ja.
Ja, die anderen Preise sind da sehr happig. Also dieser Präsentationstray für die Armbänder, der liegt, glaube ich, bei $249, wenn ich das jetzt richtig
199?
Weiß.
199? Nee, ich glaube, dieses Tray sind 199, aber du kriegst auch noch andere Sachen. Ich glaube, das Tray für die Vision Pro kostet irgendwas um die 250.
Ja.
Und das ist ja gar nichts im Prinzip.
Da muss man schon schwer Apple-Fan sein, dass man sich das zu Hause hinstellt. Ne? Oder man baut sich dann zu Hause den Apple Store nach. Aber da fehlt dann ja auch noch der Präsentationstisch. Den gibt's da ja nicht zu kaufen.
Ja. Guck mal bei Ikea mal.
Ja, bestimmt. Ja, also ich find's ganz interessant und mich haben speziell die ganzen Diagnose-Werkzeuge interessiert. Aber das Ding ist ja derzeit auch ausverkauft. Ich weiß nicht, ob Apple das so toll findet, keine Ahnung.
Ich denke eher weniger.
Ja.
Aber das können auch nicht die Stückzahlen sein, sonst hätten sie wahrscheinlich schon Post bekommen.
Aber ich vermute mal, Apple ist das relativ egal, ob das große Stückzahlen sind oder kleine Stückzahlen sind. Wenn denen das ein Dorn im Auge ist, dann gehen die dagegen vor. Da sind sie sich nicht zu fein für. Ich würde das jetzt auch nicht toll finden, wenn ich Repräsentationsdinge habe, die dann einfach mal, die offiziell auch nicht zu kaufen sind und die dann einfach von so einem Third-Party-Anbieter verkauft werden. Wie gesagt, für mich stellt sich die Frage, wo kommt das her?
Ja, das ist halt wirklich die Frage. Ja.
Tropft es bei Apple raus in irgendeiner Weise oder tropft es bei dem Lieferanten raus? Wenn es bei dem Lieferanten raus tropft, dann könnte Apple da ja mal anklopfen und sagen, nee, das finden wir jetzt nicht so toll. Wenn es bei Apple raus tropft, dann müssen sie schauen, die undichte Stelle zu finden. Weil, wenn sie es verkaufen wollten, dann könnten sie das ja auch selbst tun. Also könnte Apple das ja selbst machen. Ne?
Wobei, wenn die wirklich Neuware im Store haben, sollte sich das doch eigentlich relativ gut nachvollziehen lassen, wo die herkommen.
Ja. Ja, aber selbst bei der Gebrauchtware, da gibt es ja bei so großen Unternehmen auch Prozeduren, was damit passiert, wo das entsorgt wird oder wo es wieder zurückgeschickt wird. Also das, normalerweise dürfte es da keine undichten Stellen geben, dass solche Sachen raustropfen. Ne? So kenne ich das zumindest.
Würde man von ausnehmen, gerade auch bei Apple. Ne?
Ja. Es bleibt spannend. Gut, dann hatten wir doch, glaube ich, letzte Woche haben wir über die Quartalszahlen gesprochen. Und da gab es noch eine tolle Aussage von Tim Cook und auch nochmal eine sehr schöne Analyse zu den AirPods Pro der dritten Generation. Und die Dinger waren ja anfangs relativ stark vergriffen. Das ging relativ schnell. Und Cook hatte auch noch eine Aussage getroffen, dass die Nachfrage unglaublich hoch gewesen sei und dass er sich darüber freut, tralala, tralala, dass die Nachfrage so hoch gewesen ist und wahrscheinlich immer noch so hoch ist. Und Analysten haben dann mal spekuliert und mal den Bleistift in die Hand genommen und mal eine Rechnung angestellt und die haben sich ausgerechnet, dass Apple durch diese Verknappung, durch diese Lieferprobleme ganze 230 Millionen Dollar liegen lassen hat, dadurch, dass die Dinger
Portokasse,
so,
ne?
So knapp waren. 230 Millionen Dollar.
Ja, die hätte Tim Cook bestimmt gerne mitgenommen, aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht.
Naja, und es gab ja in der Vergangenheit immer diese schönen Berechnungen. Nur wenn man diese ganzen AirPods rausnehmen würde, könnte man da schon ein sehr starkes Unternehmen draus bilden, die allein am Markt bestehen könnten, nur mit dieser einen Produktkategorie sozusagen. Ja.
Da hätte ich einen eigenen Laden, wäre ich für 230 Millionen, glaube ich, nicht böse. Ja.
Ich auch nicht.
Aber wir reden ja über Apple. Wie gesagt, 230 ist da ja, mein Gott.
Das ist ein bunter Nachmittag bei denen, ja.
Ja, also wie gesagt, die nimmst du gerne mit, aber
ja.
Das ist ja fast ein Rundungsfehler in irgendeinem Chart.
Ja, die 230 Millionen, das ist dann einmal der bunte Nachmittag, den Apple wahrscheinlich für die, ja bitte, erzähl.
Aber merkst du, wie doof jetzt eigentlich diese Diskussion ist? 230 Millionen sind ja fast ein Rundungsfehler. Das ist scheiße viel Geld.
Ja.
Aber im Gesamtkontext für Apple ist das wirklich so eine kleine Fußnote, ey. Das ist unglaublich, ja. Das ist unglaublich.
Ich meine, wenn man sich überlegt, was für massive Probleme Apple einmal hatte, dass sie kurz vor dem Konkurs gestanden sind, in den 90ern und wo sie dann bei Bill Gates angeklopft haben und
war das nicht damals Dell, wo Apple eigentlich empfohlen hatte, den Laden dicht zu machen? Das wäre besser für die Aktionäre. Sie würden zumachen anstatt.
Ja.
Oh Mann.
Ja, und ich meine, da kann man ja auf Tim Cook aktuell rumhacken, wie man will. Mhm. Aber Tim Cook hat den Laden erst wirklich zu dem gemacht, wo sie wirtschaftlich gerade stehen. Ich meine, Steve Jobs hat den Laden zum Kult getrieben, zu einem Kultprodukt getrieben oder die Marke zu einem Kultprodukt getrieben. Aber Tim Cook hat den Laden wirklich wirtschaftlich auf das Niveau gebracht, wo sie jetzt gerade sind. Das muss man ihm neidlos anerkennen. Ja. Das ist so. Gut. Aber Tim Cook hat auch angekündigt, ein paar Feierlichkeiten abzuhalten. Da bin ich gespannt. Da gab es ein internes Memo an die Belegschaft und da ging es um die 50 Jahre Apple. Das Firmenjubiläum findet nämlich am 1. April statt. Oder?
Ja, April, ne?
Ja, April. Und es soll eine würdige Feier sein. Da bin ich gespannt.
Da bin ich auch gespannt, ja.
Ob Donald Trump eingeladen wird.
Ah, komm, hör auf, ey. Ich habe gedacht, da kämen wir drum rum.
Nein, ich meine, es muss ja dann auch eine Gegeneinladung geben, wenn der Tim Cook so oft eingeladen wird, dann muss ja der Donald auch kommen.
Und Melania, dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, das wird dann der zweite Teil von der Melania-Doku. Ja, ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie die Feierlichkeiten aufgebaut werden. Natürlich weiß ich das nicht, ganz klar, aber ich bin gespannt, wie Apple das machen wird. Und ob es dann irgendein Jubiläumsprodukt geben wird, irgendeine Special Edition von irgendwas.
Ein iPod.
Ja, oder vielleicht
ein U2-iPod vielleicht.
Ja, ein spezielles Armband oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwas Limitiertes, keine Ahnung. Es gab doch mal diesen Mac, der zum Jubiläum rausgekommen ist.
Ja. Das war ja aber auch eher so.
War jetzt nicht so der Bringer.
Ist Flop der richtige Begriff?
Ja.
Ich glaube schon, der kam nicht ganz so. Ja.
Obwohl, ich fand den gar nicht optisch gar nicht so schlecht. Das war mal wirklich.
Das war doch der schwarze, oder?
Heute würde man sagen Space Gray, also bei Anthrazit würde ich sagen. Okay. Also ganz schwarz war er, glaube ich. Nee, ganz schwarz war er nicht. Hatte doch diesen Subwoofer-Lautsprecher dabei.
Genau. Das ist das, ja.
Wird aber heute in Sammlerkreisen hochgehandelt. Ja,
das ist doch normal.
Mhm.
Wenn du mal guckst, hier die Next-Geräte waren ja auch mal eine Zeit lang sehr gut im gehandelt worden, was die Preise betrifft. Ich glaube, die sind auch mittlerweile relativ selten geworden.
Ja.
Dürften wahrscheinlich auch relativ gute Preise bringen.
Ja, das stimmt. kommt immer darauf an, da gab es ja verschiedene Versionen von, verschiedene Ausrichtungen von, aber die sind preislich relativ stabil. Ne? Das ist richtig. Gott sei Dank habe ich da ein paar im Keller von stehen.
Für schlechte Zeiten.
Ne? Ja, mein Gott. Die Universität wollte sie wegschmeißen.
Ja.
Ja, Elektroschrott.
Nein, um Gottes Willen.
Das muss ja jetzt nicht sein.
Muss nicht sein, nein.
Ja, auch wenn zwei davon nicht mehr funktionieren, aber trotzdem macht man das ja nicht. Ja, was andere als Schrott ansehen ist.
Ist da noch Speicher drin?
Ja, minimal. Die Dinge hatten ja nicht.
Vor allem den brauchst du.
Ja, kannst du auch nicht mehr verwenden, ja. So ist das. So, kommen wir doch zum Schluss nochmal zu einem Lieblingsthema von uns beiden. Kommen wir zu der Marke Nintendo. Da gibt es nämlich jetzt einen aktuellen Finanzbericht. Der sieht so aus, dass jetzt endlich, in Anführungsstrichen, das Nintendo oder die Nintendo DS, das Nintendo DS, vom Thron gestoßen wurde. Bisher war es das meistverkaufteste System von Nintendo. 154 Millionen Einheiten gingen da über den Tisch. Und die Nintendo Switch, also die erste und auch die zweite Generation, also beide Generationen wurden da bewertet, die wurde jetzt 155,3 Millionen Mal verkauft. Stichtag war da der 31.12.2025. Ja, yippie-yay. Und ich dachte in meiner naiven Denkweise, der Game Boy, also der allererste Game Boy, war da auf der ersten Stelle und nicht das Nintendo DS. Aber okay, da wurde ich eines Besseren belehrt.
Nee, die DS mit so den zwei Bildschirmen hat sich damals sehr gut verkauft, ja.
Ja.
Wenn du auch mal gerade guckst, heute die DS Lite oder so ist eigentlich auch noch eine sehr begehrte gebrauchte Konsole. Mhm. Ist auch was, also ist wirklich sehr nett. Gerade wenn du da noch eine Flashcard oder so hast, was auch wieder, ja, okay, ja, ich weiß, okay, aber bei
mit
dem
alten Sicherheitskopien deiner wertvollen,
so weiter,
deiner wertvollen,
ist das wirklich ein sehr schönes Gerät im Prinzip, ja. Und wenn du mal guckst, wie sich aktuell die Preise entwickeln, generell, wie gesagt, DS, DS Lite, 3DS, kann das sehr schnell ein relativ teures Hobby werden, ja.
Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt,
die letzten Jahre haben gut erhaltene 3DS oder kennen eigentlich nur eine Richtung, was die Preisentwicklung betrifft.
Und ich habe mein 3DS verkauft, ich Idiot. Ja, naja, egal.
Na, es ist immer die Frage, zu welchem Preis und wann, ja.
Ich habe den damals gekauft, wo so die Hochzeit war, der Karten, der wo man die ROMs halt als Sicherheitskopie drauf konsumieren konnte. Und das war so die Hochzeit, wo ich den gekauft habe. Ja, ja. Dann habe ich ihn auch dann, wo es dann wieder bergab ging, wieder veräußert. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Hätte ich eigentlich liegen lassen sollen. Ich bin ja eigentlich immer so Sammler. Aber da war ich kein Sammler. Das ärgert mich im Nachhinein.
Ja, ich sag ja auch immer, bei manchen Sachen ärgere ich mich heute schon, dass ich die verkauft habe, aber was willst du machen? Es ist halt so.
Ja.
Wobei, ich habe mir vor einiger Zeit ja wieder ein 3DS gekauft. Also von daher, wenn man Geduld hat, kann man auch noch vernünftig kaufen. Klar, wenn du da heute einen Impuls hast und willst da unbedingt, aber vor allem gerade die Sondermodelle oder Modelle kaufen, die eigentlich oder die selten im gehandelt werden oder so, ist klar schwierig.
Ja.
Also einige, da werden Preise ausgerufen, das ist jenseits von gut und böse, aber wenn man ein bisschen Geduld hat.
Ich hatte damals den matt schwarzen, also Standardware, also nichts Exotisches, ganz normal. Und ja, man hat ja dann auch so Ansprüche, wenn man sich jetzt was, also ich habe so Ansprüche, wenn ich mir jetzt was Gebrauchtes kaufen würde, dann habe ich auch fast so, hätte ich ja gern so eine Mint Condition, hätte ich bald gesagt.
Also was das, ja auch durchaus Sinn macht, ja.
Ja, und das ist dann, das treibt natürlich auch den Preis nach oben, ne? Ich habe da nicht so gern so einen abgeranzten.
Ich bin ja jemand, der gerne dann auch mit einer Originalverpackung kauft.
Am besten noch verschweißt und nicht, ja.
Nein, verschweißt nicht unbedingt, aber auch in einem guten Zustand und komplett.
Ja.
Das sind ja eigentlich so die Voraussetzungen, oder die Ansprüche, die ich gerne hätte.
Ja.
Und wie gesagt, das treibt die Preise natürlich schon auch nochmal nach oben. Aber ja, das ist halt das, worauf ich Wert lege. Mhm. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Geduld geht das schon, ja.
Ja, mal gucken. Vielleicht lasse ich mich da auch nochmal zu hinreißen. Ich habe letztens einen weiteren Gameboy von mir wiedergefunden, ein Gameboy Color in Schwarz.
Auch nice. Auch
und da
nice.
War die Originalverpackung noch da und das war eine ganz tolle Verpackung. Das war so ein richtig wertiger Kunststoff, durchsichtiger, transparenter Kunststoff-Koffer, würde ich bald schon sagen. Also das war sehr hochwertig verpackt. Das hat mich gefreut, dass ich den wiedergefunden habe. Und der funktioniert auch noch. Ne? Also das ist ganz interessant. Ja.
Ja. Der ist auch ein schönes Gerät, ja. Hm.
Ja, ja. Und dann habe ich meinen allerersten Gameboy auch wiedergefunden und habe dann die Batterieklappe aufgemacht und habe dann auf der Rückseite, da habe ich mir dann irgendwelche Zahlencodes notiert und ich wusste, dass das irgendwelche Cheatcodes waren für irgendwas, aber ich habe nicht dazu geschrieben,
was
es war. Das wusste ich natürlich damals, aber Jahrzehnte später wusste ich nicht mehr, für was diese Cheatcodes gewesen sind.
Es ist aber nicht der Konami-Code, ne?
Nee, ich weiß es nicht, für was das war. Keine Ahnung. Ich glaube, das war für ein Tennisspiel, dass die Bälle, wenn sie ins Ausgehen, nicht als aus bewertet werden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ich weiß es nicht. Lang ist es her. Ich habe da jedenfalls mal wieder Ordnung in meine Sammlung gebracht, die mir noch geblieben ist. So ist es. Man ist doch ein Messi in gewissen Sachen. Zumindest bin ich ein ordentlicher Messi. Ich habe zwar viel, aber es ist alles ordentlich mittlerweile.
Dann ist es ja nicht Messi. Dann ist man ja Sammler.
Sammler in geordneten Verhältnissen.
Ist das dann noch oder schon ein Hoarder? Oder ist Hoarder ähnlich? Nee, Hoarder ist nicht so wie Messi, ne? Messi ist ja, nee, egal. In dem Thema bin ich nicht so drin.
Ja.
Ich sammle ein bisschen und das war's.
Ich sammle jetzt auch nicht um jeden Preis in Anführungsstrichen. Also wenn ich da jetzt was finde und
wenn Geld wieder keine Rolle spielt, ne?
Ja,
um jeden Preis.
Aber ich sage nicht um jeden Preis. Es gibt ja Sammler, die investieren ja wirklich viel Geld da drin, was zu sammeln und was zu haben. Das mache ich nicht. Ne?
Apropos Sammler und viel Geld, ich habe zuletzt einen Instagram-Beitrag gesehen, wo jemand geschrieben hat, er hat sich jetzt von den zwei Autos getrennt und dann siehst du, wie so zwei Autos vom Hof fahren. Oder wegfahren und einer davon war ein Z1. Und ich noch so,
zeitloses Auto, aber preislich gar nicht so nach oben geschossen, der Z1, muss ich sagen. Ne? Also das geht eigentlich.
Es ist auch schon wieder Jahre her, dass ich mich mal ein bisschen mit beschäftigt habe, was so Z1 betrifft, weil, wie du schon gesagt hast, das ist einer von den wenigen
Roadster, die zeitlos sind, ja.
Den ich auch heute noch fahren würde. Oder den ich mir kaufen würde, wenn, wie gesagt, Zustand und Preis stimmen.
Also könntest du vom Grunddesign heute hinstellen, ein paar kleine Verfeinerungen, und könntest sagen, das ist jetzt ein Roadster, der gerade rausgekommen ist. Wenn du den jetzt als Elektro-Roadster bringen würdest, dann würde man sagen, okay, der ist gerade so rausgesprungen. Ne?
Da hast du wahrscheinlich eben auch einige vor den Kopf gestoßen.
Ah, du kannst jetzt den Z1 und Elektro böse.
Naja, nicht den alten umbauen, aber ihn neu auflegen als Elektro.
Ja, das ist genauso wie diese ganzen 911er Elektro-Umbauten und sowas. Ah, Blasphemie.
Würde ich jetzt auch nicht machen. Es kommt immer darauf an, was es für ein 911er ist. Wenn der Markt überschwemmt ist mit so einer gewissen Reihe und ja, dann würde ich sagen, kann man machen. Aber wenn das jetzt ein ganz seltener 911er ist und den baut jetzt irgend so ein Ferkel um auf Elektro.
Ein Ferkel?
Ja, dann würde ich sagen, nee, lass es machen.
Es gibt da sehr schöne, also es gibt da einige Spezialisten, die sich da mit den gleichen Packs auf die Umrüstung von solchen Modellen spezialisiert haben.
Ja, ich habe auch schon sehr viele Mercedes Versionen, also Oldtimer gesehen und da tut es
Ich habe die letzten 123er gesehen auf Elektro.
Ja, ja, da, das sind ja noch.
Fand ich auch witzig.
123er sind ja noch Volumen. Die sind ja noch ein starker Markt, das geht ja noch. Aber wenn du jetzt anfangen würdest, eine Pagode oder sowas umzubauen als Elektrofahrzeug, das würde mir echt wehtun.
Oh, oder so ein alter SL, ne?
Ja, oder so ein Flügeltürer. Oh, nein, also das soll, es gibt ja, das sollte verboten werden. Kannst ja leider. Ja,
okay, was auf jeden Fall weg ist, ist dann dein Oldtimer-Status. Oder das H-Kennzeichen, sagen wir mal.
Ja, damit recht. Das weil ist es weg. Entspricht das natürlich nicht mehr dem Original. Ja. Das ist so. Ne? Und, also wer sowas macht, der vergreift sich an Kulturgut. Ist meine Meinung.
Oder hat einfach zu viel Geld, weil wenn du mal guckst, was du heutzutage für so ein Fahrzeug schon auf dem Tisch legst, selbst in teilweise eher bescheidenen Zuständen. Und dann würdest du den noch umbauen. Oh, holla, die Waldfee.
Ja.
Das ist dann schon,
Ja, ich bin ja, ich mag ja generell die Idee von Elektrofahrzeugen. Ist ja kein Thema, aber Oldtimer umzubauen. Und wenn es dann auch noch wenige davon gibt, nee, sorry, das muss jetzt nicht sein. No. Das ist nicht schön. Es gibt ja auch für Fachwerkhäuser Denkmalschutz.
Ach so. Ne? Ich habe eben überlegt, was du raus willst.
Ja, und ich bin der Meinung, sowas sollte es auch für gewisse Fahrzeuge geben, die jetzt nur noch in kleiner Stückzahl am Markt existieren.
Ja, das Einzige, was du da vielleicht so ein bisschen in diese Richtung hast, ist halt wirklich, wenn es um die entsprechenden Kennzeichen geht. Weil da muss das Fahrzeug ja nahezu in Originalzustand sein.
Ja, aber du hast jetzt ja auch, also wenn du jetzt auch das H-Kennzeichen anspielst, klar, da musst du das im Originalzustand haben. Selbst beim Radio darfst du da nur zeitgenössische Unterhaltungselektronik Musik verbaut spielen. Haben. Ne? Und deswegen hat ja zum Beispiel auch die Firma Becker optisch alte Radios auf den Markt gebracht, die technisch aber neu sind sozusagen. Ne? Also da gab es dann extra diese Classic Editions, ne, von dem legendären Mexiko, also Modell Mexiko zum Beispiel, das gab es ja dann auch wieder als Neuauflage, sieht aber optisch so aus wie das alte Radio, was ja vornehmlich bei Mercedes eingesetzt wurde.
Aber was, wo du gerade sagst hier, mich wundert es, wie groß, na okay, wie gut oder was manche, gerade für diese alten DIN-Schächte, noch ein Angebot oder gerade auch wieder neue Geräte auf den Markt bringen, wo man ja eigentlich annehmen sollte, dass der Markt da ja mittlerweile so unheimlich klein ist. Und dann siehst du wieder so eine Pressemitteilung, ja, mit neuen Geräten, wo ich dann denke, okay, also so klein kann der Markt nicht sein, dass du da noch neue Geräte bringst, ja.
Man darf ja den Markt nicht unterschätzen, dass es ja nicht nur diese Oldtimer-Abteilung gibt, sondern auch noch die Leute, die mit Youngtimern unterwegs sind und auf diese analoge, leicht reparierbare Technik setzen. Ja, und da brauchen sie
halt repariert, aber du brauchst ja ein Fahrzeug, in dem du den Schacht noch hast, in dem du die Möglichkeit noch hast, das überhaupt zu verbauen. Und wenn du mal guckst, dass ja mittlerweile eigentlich, oder wie viele Jahre zurück es jetzt schon ist, dass die da weg sind von diesen Standardanbauten zu ihren eigenen Lösungen, gerade weil sie halt mit dem Entertainment-System halt dann auch entsprechend Geld verdienen wollen und da möglichst das Nach- und Umrüsten halt möglichst kompliziert machen wollen, wundert mich das teilweise schon, ja.
Was mich auch gewundert hat, ich habe in meiner Garage 3 oder 4 alte Original-VW-Radios gefunden, ne? Also Autoradios, und habe mal geschaut, was die so, wie die so gehandelt werden, ne? Habe ich gesagt, das ist doch interessant. Also die schmeißen wir jetzt mal nicht weg. Also du kriegst
ist die Frage, am besten halt, wie gesagt, vielleicht mal eins mal verkaufen, ne?
Ja, du, ich brauche ja jetzt kein Geld in dem Sinne, dass ich jetzt darauf angewiesen bin. Ich habe die jetzt erstmal getestet, ob sie funktionieren. Das tun sie und habe es jetzt erstmal in einen trockenen Ort, also einen lufttrockenen Raum gepackt und gut gelagert und ich denke, die Zeit spielt für mich in dem Fall. Waren ja auch nur 2 Stück. Also. Aber ich war drauf und dran, die zu entsorgen. In dem Fall. Ja. Guckst du jetzt mal bei eBay? Och, nö. Ja. Nö. Die nehmen jetzt ja auch nicht so viel Platz weg. Ja. So ist das. Ja, das stimmt. Das letzte DIN-Radio, was ich mir gekauft habe, das war bei meinem Golf 3 Variant. Das ist auch schon ein bisschen her.
Das ist ein bisschen her, ja. Und guck mal heute in dein Auto rein, ja.
Ja, das sieht jetzt nicht mehr so aus, als ob da irgendwo ein DIN-Schacht ist. Oder sie haben ihn gut versteckt.
Also du hast da auf jeden Fall noch ein paar DIN-Elemente mit drin, aber nichts, was jetzt frontfacend irgendwo groß wäre, ja.
Ja, das ist richtig.
Versuch doch mal alleine, je nachdem, was für ein Auto du fährst, ja, wie die Technik ist. Es gibt ja welche mit diesen freistehenden Monitoren, oder Bedienelementen, Touchscreens. Selbst da was zum Nachrüsten oder zum Aufrüsten zu kriegen, wo du sagst, okay, ich hätte anstatt meinen Originalausrüstung 7 Zöller, würde ich mir da vielleicht gerne 10 oder 11 Zoll reinmachen. Wird auch schon schwierig, ja, weil so viel Angebot gibt's da nicht. Ja, und manch einer, der halt wirklich da die Möglichkeit oder die Nachrüstmöglichkeiten anbietet, ja, der wird langt da ein Schweinegeld für, ja. Das ist heute alles nicht mehr so einfach.
Ja, oder du hast halt sehr minderwertige Produkte irgendwo bei Temu oder so, die dann qualitativ auch nichts taugen. Ne? Da gibt's natürlich auch eine Auswahl und dann hast du halt die Probleme, dass das Betriebssystem sehr langsam ist, dass es träge ist, nicht reagiert und du wirklich keinen Spaß dran hast. Ne. Das ist so. Ja.
Und damals wie gesagt, mit den Autoradios, das war eigentlich eine sehr schöne, was heißt schöne Zeit, aber man erinnert sich ja immer so ein bisschen zu positiv an damals zurück. Aber wenn du mal guckst, was du da alles bekommen hast, gerade für diese DIN, einfach Doppel-DIN, ja, Möglichkeiten, die du damals hattest, auch dann wieder mit Monitor, oder was heißt mit Monitoren, aber mit den Touchscreens, die ausgefahren sind, ja, die du wieder einfahren konntest, um den Originallook von deinem Auto da nicht kaputt zu machen und so ein Kram. Das war schon wirklich nice. Also
Ja.
Da konntest du auch ein Schweinegeld lassen.
Das stimmt. Aber diese DIN-Geschichte hatte natürlich, also zu meiner Zeit, wo ich dann noch in der etwas öfter meine Autos gewechselt habe, hatte ich den Vorteil gehabt, zack, bumm, schnell ausgetauscht und ins nächste Auto mit eingebaut. Und ich habe dann immer konsequent auf eine Marke gesetzt. Ich habe Blaupunkt verwendet. Das war ja auch die Marke eigentlich im Autoradiosegment. Neben Becker war das nach meiner Meinung eines der beliebtesten Autoradiomarken in Deutschland. Natürlich im Enthusiastenbereich gab es dann Alpine und sowas, aber ich da ja nicht audiotechnisch so aufgerüstet. Ich habe dann immer so das rechts unten Modell von Blaupunkt genommen und habe das dann auch Generationen mit weiterverwendet in den Fahrzeugen, ne? Die hatten ja immer lustige Städtenamen, ne? Die Blaupunkt-Autoradios. Madrid, Barcelona, ne? Was auch immer.
Ja, wenn du mal guckst, damals, ja, du hattest ja dann hier so noch mit als Diebstahlschutz die abnehmbaren Bedienelemente, die Front niederabnehmen konntest oder sowas, ja. War schon witzig.
Blaupunkt hatte dann eine Keycard.
Ja, da, genau, das gab's auch noch, ja.
Ja.
Das war schon, ja.
Das stimmt, ja.
Ja. Den 10-fach-Wechsler fürs Handschuhfach oder für unter den Beifahrersitz oder für den Kofferraum.
Meiner war im Kofferraum, ja.
Ja, das war schon, ja.
Ja, und die letzte Evolutionsstufe, die ich da mitgemacht hatte, war dann der MP3-Player, den man ans Autoradio anschließen konnte. Also als DIN-Radio mit USB-Anschluss. Ja. Und hatte Blaupunkt ja solche Experimente gemacht, die hatten dann einen Schwanenhals, wo dann die Bedienelemente aufgebaut waren, den konnte man dann relativ nah ans Lenkrad dran schieben und dann hatte man die Bedienelemente vom Autoradio sehr nah am Lenkrad. Diese Späße habe ich auch mal mitgemacht. Ja, man war schon bekloppt, was man so alles gemacht hat.
Lang ist her, ey.
Ja, ja. Aber diese Aufrüstung mit diesen Boxen und so ein Kram, das habe ich nie mitgemacht. Das habe ich ausgesessen.
Och, Lautsprecher, wie gesagt. Bassboxen.
Nee, das habe ich ausgesucht.
Manch einer hatte da ja den kompletten Kofferraum voll.
Ja, das war mir zu viel Bastelei. Also, ich habe jetzt oft teilweise halbjährlich die Autos damals gewechselt und da wollte ich nicht lange rumbauen. Da habe ich dann einfach das Autoradio ausgebaut, klick, klack und angeschlossen. Das war das Einfachste sozusagen. Aber ich habe dann nicht noch Bock gehabt, dann meine Lautsprecher wieder alle auszubauen, umzubauen. Deswegen habe ich diese Lautsprecherei
Kabel,
ne? Nee, nein. Also das Autoradio konnte ich mittlerweile blind wechseln. Also ja. Und ich hatte auch niemals Antennen am Auto. Ich hatte immer Scheibenantennen. Ich wollte nicht, dass da irgendwo was reingebohrt
ist. Was? Keine elektrischen Antennen?
Nee, immer nur Scheibenantennen. Auch, auch wenn der Empfang etwas schlechter war. Ne?
Oh. Gerade die einfahrbaren Antennen, die waren doch immer nice.
Ja gut, es gab dann natürlich Fahrzeuge, wo es dann dran war. Wenn ich jetzt irgendwie Gebrauchtfahrzeuge gefahren habe, dann war das teilweise verbaut, ja, muss ich zugeben. Ne? Das war aber nie schön. Ja, und ich fand das auch teilweise, Renault hatte das bei dem Renault 19, die hatten so in der Mitte von dem Dach so eine lange Antenne. Das war nicht hübsch, das war hässlich. Und das haben sie dann noch eiskalt durchgezogen, sogar beim Cabrio, das ich auch mal hatte. Da haben sie dann in der Mitte von der Frontscheibe, also das, was noch Metall ist sozusagen, da haben sie dann eine kleine Antenne draufgesetzt. Das war dann aber leider serienmäßig, konnte man dann nicht mehr wegnehmen, aber das sah auch nicht schön aus. Naja, so ist das. Gut, ich würde sagen, wir haben nichts mehr im Dokument stehen, oder? Scroll, nö.
Da hatte ich jetzt gar keine Acht drauf. Wir kamen da jetzt irgendwie auch wieder über fünf Ecken da zu dem Thema. Ah nee, genau, wir waren ja bei den Nintendo Switch, genau. Die hatte ja, genau. Wobei man muss auch sagen, als die Switch 2 ja angekündigt wurde und dann in den Handel kam, der Hype war ja schon sehr groß. Die erste Resonanz war groß, dann hatte ja so ein bisschen die Ernüchterung eingesetzt. Aber da siehst du auch, Nintendo hat ihre Käufer. Die hat ihren Markt.
Ja.
Auch wenn jetzt wirklich so der AAA und Third-Party-Support ein bisschen schwächelt für die Switch 2, gibt's oder haben sie trotzdem, wie gesagt, ihre Kunden einfach. Das ist halt Nintendo, ja. Wenn die nicht wirklich irgendwo groß einen Bock schießen, verkauft sich das einfach. Ja, die haben ihre Kundschaft ein Ende.
Ich glaube, das liegt auch daran, weil es so eine Komponente davon könnte sein, weil es so eine Traditionsmarke ist, dass auch noch so alte Säcke, wie wir es sind, noch eine positive Verbindung mit der Marke haben und noch, denke ich, noch viele Traditionskäufer dabei sind. Ja?
Viele von den alten Gamern, die damals mit dem Gameboy angefangen haben, sind natürlich mittlerweile auch Eltern, teilweise Großeltern. Die geben das natürlich auch schon weiter mit. Ein Grund, warum gerade diese ganze Pixeloptik ja in den letzten Jahren so einen Schub bekommen hat und man immer wieder so, gerade auch im Indie-Bereich, einige doch erfolgreiche Spiele hat, die einfach mit der Pixeloptik unterwegs sind. Das ist, denke ich mal, auch diesem Fakt einfach zu schulden. Ja, die alten, oder man selbst ist ja damit groß geworden. Die Kinder entdecken über die Eltern oder die Großeltern dann einfach auch diesen Stil für sich. Mhm. Ist natürlich auch, was die Entwicklung betrifft, gerade für Indie-Entwickler ein bisschen einfacher, wenn sie da nicht jetzt Millionen an Unsummen in 3D-Grafik stecken müssen.
Ja.
Und es ist natürlich auch für viele selbst ein Stück
Kindheit.
Geschichte, wo sie einfach mit groß geworden sind, ja.
Ja.
Oder wie gesagt, es ist einfach so der bevorzugte Stil, einfach kann ja auch sein. Wie gesagt, es kommt da wieder. Plus auch gerade die Switch ist nach wie vor meiner Meinung nach ein Handheld, ja, und keine Home-Konsole, auch wenn du die Möglichkeit mit dem Dock einfach hast. Ist es nach wie vor ein Handheld, ja. Du hast gerade, was das Couch-Gaming betrifft oder das Second oder den Fernseher als Second Screen, hast du halt die Switch in der Hand. Ja, genauso wie das Steam Deck oder so, ja. Hast in der Hand, kannst spielen, nebenher noch dann die Serie laufen lassen. Ja. Das ist halt der Riesenvorteil, den Nintendo da einfach hat. Mhm. Nicht ohne Grund, ja, ist das Steam Deck so erfolgreich. Ja, kommen die anderen Geräte in den Markt rein, auch wenn die Preise mittlerweile einfach exorbitant sind. Ja.
Ja.
Das ist unglaublich, ja. Deswegen, du kannst eigentlich im Moment oder mittlerweile, wenn jemand sich für ein Windows-Handheld interessiert, kauf das Steam Deck. Klar, die Leistung ist, die Konsole ist entsprechend alt, die Leistung ist nicht da, aber Steam Support ist super. Ja, also bei den Spielen, die da entsprechend beworben oder markiert sind, ja, Steam Deck, einfacher geht's gar nicht, ja. Mhm. Deswegen kaufen Steam Deck, ja, klar, irgendwann kommt hoffentlich die nächste Generation. Das wird aber gerade mit der aktuellen Marktentwicklung immer noch dauern. Von daher in dem Bereich, wie gesagt, Steam Deck, Switch, es geht immer. Wenn man da ein bisschen aufgeschlossener ist und ein bisschen basteln will, in Anführungszeichen basteln, also nicht Hardware, sondern mit Software ein bisschen experimentieren will. Es gibt sehr schöne, auf ARM-Basis, Android-Tablets, Tablets sage ich schon, Android-Gaming-Handhelds, wo auch die Emulation sehr gut läuft. Ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen noch interessant, gerade wenn es in die Richtung Retro-Gaming oder auch Steam geht, ja, mit Spielen, die vielleicht nicht so hardware-technisch anspruchsvoll sind, ist das vielleicht auch noch eine Alternative, gerade weil die auch noch oder es gibt sehr schöne, leistungsfähige Geräte, die aber um einiges kompakter sind als jetzt ein Steam Deck. Das ist noch mal so ein Ding, ja. Guck mal, was die teilweise hier für dieses Xbox Handheld oder so ausrufen. Die Preise sind doch, das ist doch jenseits von Gut und Böse. Klar, im Vergleich zu, bau dir heute mal einen Gaming-PC, ja, mit entsprechenden Leistungen und RAM.
Ja,
da wird, klar, aber nee.
Und wir könnten jetzt hier ein neues Fass aufmachen. Vielleicht machen wir das so ganz kurz auf das Fass und machen das Fass dann gleich wieder schnell zu. Und mein Tipp und meine Offenbarung der letzten Wochen: beschäftigt euch mit Linux. Das ist, ja, ich habe jetzt hier eine Linux-Büchse stehen zum Testen und habe da verschiedene Distributionen getestet und gerade was so dieses Bestside OS angeht oder auch dieses Cache OS angeht, das ist für Gaming
cool,
richtig optimiert und es läuft richtig gut und gerade wenn man sich
Bestside anschaut, ist ja im Prinzip SteamOS.
Ja, genau. Und gerade wenn man sich anschaut, was da schon alles on board von Möglichkeiten dabei sind, wie gut sich das gemacht hat. Und gerade wenn man sich auch die Unzufriedenheit im Markt anschaut, wie viele Leute mit Windows 11 unzufrieden sind und ihre Probleme damit haben. Und gerade wenn man auch mal generell in die Entwicklung reinschaut, wie sich der Markt im Moment entwickelt. Und vielleicht muss man sich ja dann auch irgendwie mal unabhängiger machen und digitaler, souveräner machen. Wir benutzen ja alle Apple-Produkte oder viele unserer Hörer benutzen Apple-Produkte und das ist ein US-amerikanisches Unternehmen und man weiß nicht, was da in Zukunft noch so alles passieren wird. Und deswegen gebe ich auch offen zu, beschäftige ich mich parallel verstärkt mit Linux und es ist mittlerweile sehr, sehr einfach geworden, auch alles dem weniger ambitionierten Anwender leicht zu machen und damit zu arbeiten. Es ist im Moment einfacher, als es jemals zuvor war, ein Linux aufzusetzen oder ein Linux-Rechner aufzusetzen. Ist
ja, okay, aber wenn du mal überlegst, ist seit 20 Jahren redet man davon, ja, dass das Linux jetzt Windows ablöst.
Aber im Moment sieht die Chance sehr, sehr gut aus, dass es mehr Verbreitung findet als je zuvor.
Mit ein Grund ist einfach SteamOS beziehungsweise Valve.
Ja.
Das ist wie damals mit VHS und der Pornoindustrie, ja.
Ja.
Ist es jetzt mit Linux und Gaming eigentlich, ist es der Push, den Linux gebraucht hat. Linus Torvald ist da nicht glücklich drüber, ja.
Ja, der war ja sowieso immer sehr merkwürdig in vielen Dingen, muss man sagen.
Er ist da nicht ganz glücklich drüber, aber es ist, denke ich mal, mit der Push, den Linux gebraucht hat. Und wie gesagt, Gaming ist halt einfach das Thema. SteamOS ist top. Läuft auf Linux. Da passiert sehr viel. Ja, da brauchen wir keine Angst haben, dass Valve das irgendwie fallen lässt. Die werden das maßlos die nächsten Jahre, sobald auch mal die Preise wieder in eine andere Richtung machen in dem Hardware-Bereich, werden die das pushen ohne Ende. Wie gesagt, ich wette immer noch darauf, dass, oder ich würde darauf wetten, dass halt das nächste Steam Deck wahrscheinlich auf ARM-Basis kommt. Da passiert momentan so viel, ja. Dass sehr nahe liegt, die Vermutung, gerade auch, weil ja die das neue VR-Modell auf ARM basiert, würde ich darauf tippen, dass das nächste Steam Deck wahrscheinlich ARM sein wird. Außer AMD zaubert da irgendwo noch was aus dem Hut. Ja, aber das müssen wir mal abwarten. Du hattest Bestside angesprochen, ja, ist ja auch eine Linux-Distro, die im Prinzip wie SteamOS ist. Die ich wirklich empfehlen kann, entweder für entsprechende kleine PC-Systeme, die man kaufen kann, ja, Bestside drauf, Ende Gelände, oder aber wenn man sich auf vielleicht auch Gebraucht-Hardware AMD-mäßigen System bauen will, kann man Bestside eigentlich auch kaum was verkehrt machen, wenn man da nicht mit 4K 300 oder 240 FPS unterwegs sein will. Ja, ist das wirklich vernünftige Alternative? Und vor allem im Prinzip wie eine Spielkonsole.
Ja.
Also wenn man besser hat, wie gesagt, wenn man nicht hier auf den Desktop wechselt, weil man das vielleicht noch als PC nutzen will, ist es im Prinzip wie eine Spielkonsole. Und mein Gott, Steam ist ja der Store. Also was?
Das ist ja. 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 Also ich gebe zu, den Gaming-Aspekt habe ich jetzt nicht so explizit beleuchtet. Ich habe es im Moment nur als zweites System hier am Start, weil ich wirklich testen möchte, könnte es eventuell im Notfall für mich persönlich ein Mac-Replacement sein. Ja, das ist für mich einfach nur ein Testszenario, um mich auch innerlich so ein bisschen zu beruhigen. Was passiert dann, wenn hier wirklich noch mehrere Dinge schiefgehen? Und ist dann vielleicht Linux für mich der richtige Weg? Ne? Einfach nur so einen Plan B zu haben, das ist immer ganz gut. Und ich habe da im Moment ein gutes Gefühl, dass es das auf jeden Fall sein könnte.
Ne? Also Linux ist, wie gesagt, in einem guten Zustand.
Besser als je zuvor, nach meiner Meinung. Oder es macht auch den nicht ambitionierten Anwender es im Moment sehr, sehr leicht, auf Linux umzusteigen. Was vor zig Jahren nicht der Fall war. Ne? Und gerade wenn man sich hier, ich habe ja so eine Testkiste von Asus auf Nvidia-Basis und das Ding, das läuft wirklich hervorragend. Ja. Gerade auf Linux, was wirklich das Ding ausreizt. Muss ich dann aber leider nach ein paar Wochen wieder abgeben, aber ich habe das Ding schon richtig lieb gewonnen. Es ist effizient, schnell, hat 128 GB RAM. Das Ding rennt richtig. Und das macht richtig Spaß. Mal schauen. Vielleicht wird der nächste Rechner ja ein ganz anderer. Schauen wir mal, wie sich Tim Cook in Zukunft verhalten wird.
Ja, generell, wie sich. Ja.
Weil ich meine, Microsoft ist nach wie vor, das war noch nie eine Alternative. Und für mich gäbe es dann wirklich nur Linux, wenn ich die Mac-Welt verlassen würde. Ne? Das wäre für mich die einzige Alternative, die ich als realistisch in Betracht ziehen würde. Ganz klar. Aber dieses positive Gefühl hatte ich vor ein paar Jahrzehnten auch mit OS 2. Das war für mich damals auch die Offenbarung.
Ich glaube, da sieht es mit Linux
realistischer aus. Ja, aber das Gefühl hatte ich auch und das ging ja dann auch leider schief, ne? Mehr oder weniger. Das war für mich damals auch technologisch gesehen die Offenbarung. Das war das System. Aber es hat sich ja auch leider nicht durchgesetzt. Schade eigentlich. Das war ein schönes System. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir weiter nichts auf dem Zettel haben, können wir das Ding für heute so langsam dicht machen.
Ja, können wir. Jo.
Sind wieder kräftig abgeschwiffen.
Das macht ja nichts.
Aber das können wir ja ganz gut. Okay, wenn alles gut geht, Thomas, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Folge
bis dann.
720 ist es dann. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.